In dieser Folge werde ich über die Sprechfunktionskreise sprechen. Der erste Funktionskreis der Sprechmotorik ist der respiratorische Funktionskreis, also die Atmung. Voraussetzung für die Atmung ist natürlich die Atemmuskulatur. Und hier gibt es das Zwerchfell und die Interkorsalmuskulatur. Das ist die Muskulatur, die zwischen den Rippen ist. Das Zwerchfell hängt kuppelförmig zwischen Bauch und Brustraum an den Rippen, dem Sternum, der Lunge und der Lendenwirbelsäule. Man merkt gut, wie sich die Atmung verändert, wenn man seine Körperhaltung ändert. Das Zwerchfell hat bei einer eher aufrechten Körperhaltung mehr Platz, um sich auszuweiten. Wenn man aber eher zusammengesunken sitzt, ist es schwerer zu atmen. Dann gibt es auch noch die Atemhilfsmuskulatur, die dem Ganzen noch ein bisschen mehr Unterstützung gibt. Beim Einatmen, auch Inspiration genannt, unterstützen die Brust- und Halsmuskulatur. Beim Ausatmen unterstützen die Bauch- und Rückenmuskulatur. Was man sich auch merken sollte, ist, dass bei Ruheatmung bei gesunden Menschen nur die Einatmung ein aktiver, muskulöser Prozess ist. Wenn das Zwerchfell sich beim Einatmen absenkt, hat die Lunge mehr Platz, sich im Brustraum auszudehnen. Bei der Ausatmung entspannt sich die Muskulatur wieder und die Luft strömt aus der Lunge zurück durch passive Rückstellkräfte, die durch das Ausdehnen beim Einatmen entstanden sind. Erst bei der Belastungsatmung wird die Atemhilfsmuskulatur eingesetzt. Um die Hilfsmuskeln zu aktivieren, reicht Sprechen oder Singen. Sie ist aber auch notwendig beim Sport oder so. Jetzt haben wir eine Vorstellung davon, wie das bei gesunden Menschen funktioniert, aber wie sieht das Atmen bei Dysarthrie-Patienten aus? Wie ja schon angekündigt, gibt es auch bei der Atmung unterschiedliche Probleme, aber pauschal lässt sich sagen, dass das Einatemvolumen geringer ist. Die Atmung bzw. die Atemsprechkoordination ist oft diskoordiniert, weswegen es für die Betroffenen sehr schwierig sein kann, länger zu sprechen, weil ja durch das geringere Einatemvolumen die längere Ausatempause nicht möglich ist und nicht so viele Wörter auf einen Ausatemstrom passen. Was dann passiert, ist, dass die Atemmittellage, das, was bei einem gesunden Menschen der normale Punkt ist, ab dem wieder eingeatmet wird, die wird überzogen, weil ja weniger Einatemvolumen zur Verfügung steht. Das Ergebnis ist dann das Sprechen auf Restluft, was dann für den Patienten erhöhte Sprechanstrengung bedeutet und es vermindert auch die Verständlichkeit. Der zweite Sprechfunktionskreis ist der laryngeale Funktionskreis. Dieser ist verantwortlich für die Phonation oder auch Stimmgebung. Der Larynx oder einfach Kehlkopf mit den Stimmbändern erzeugt den von Pharynx modulierenden Luftstrom. Der Pharynx, auch genannt Ansatzrohr oder Vokaltrakt, ist der Bereich über dem Kehlkopf, also der Mund-, Rachen- und Nasenraum. Und genau hier wird der Schall moduliert. Aber darauf kommen wir bei den beiden nächsten Funktionskreisen der Sprechmotorik zurück. Jetzt soll es erst einmal um den Kehlkopf und die Stimmbänder gehen. Ich habe auf der Internetseite Flexion DocCheck eine hilfreiche 3D-Animation gefunden. Es geht natürlich auch jede andere Animation, aber mir hat ein 3D-Modell wirklich sehr geholfen, den Aufbau des Kehlkopfes zu verstehen. Und ich würde euch auch empfehlen, dass ihr euch mit einem 3D-Modell auseinandersetzt, weil ich den Aufbau in einem Podcast schlechter erklären kann. Trotzdem möchte ich über die wichtigsten Bestandteile sprechen. Zum Kehlkopf gehören nämlich 4 Knorpel. Und ganz oben davon ist der Kehldeckel oder die Epiglottis. Und dieser Knorpel kann sich absenken, um den Kehlkopfraum zu verschließen, wenn man zum Beispiel schlucken möchte. Der zweite Knorpel ist der Schildknorpel. Dieser zeigt nach vorne und man kann sogar, wenn man seinen Hals anfasst, spüren, wo er sich befindet, weil ein Teil vom Schildknorpel sich in der Pubertät verhärtet und dafür sorgt, dass die Stimme tiefer wird. Ihr wisst bestimmt, das ist der Adamsapfel. Auf Höhe des Schildknorpels auf der Rückseite des Kehlkopfes befinden sich die Ariknorpel oder Stellknorpel. Die Stellknorpel sind dafür zuständig, die Stimmlippen zu spannen, damit sie den Luftstrom modellieren können. Und der letzte Knorpel ist der Ringknorpel. Er befindet sich weiter unten, kurz bevor die Luftröhre anfängt und bildet damit einen Abschluss des Larynx. Die Stimmbänder, die ja von den Ariknorpeln ausgerichtet werden, können sich verschieden weit öffnen. Dabei kommt die Stimmritze, der Spalt zwischen den Stimmlippen, zum Vorschein. Die Stimmbänder können in Respirationsstellung sein. Dann ist die Stimmritze weit geöffnet und die Stimmbänder sind eher entspannt. Und wenn die Stimmgebung einsetzt, dann nehmen die Stimmlippen die Phonationsstimmung ein. Dabei schließen sich die Stimmbänder komplett. Gleichzeitig kommt von unten der subglottale Anblasedruck. Das ist die Luft, die aus der Luftröhre kommt und die Stimmlippen ja sozusagen sprengt oder auseinanderdrückt. Dazu arbeitet die Kehlkopfmuskulatur mit, die durch die Ariknorpel die Stellung der Stimmlippen beeinflusst. Wenn es infolge eines Schlaganfalles oder generell nach einer anderen Läsion zu einer Schädigung des Nervus recurrens kommt, das ist der Nerv, der die Stimmlippen versorgt, dann ist die Funktion der Stimmbänder oder nur eines Stimmbandes eingeschränkt. Das sorgt dann dafür, dass der subglottale Anblasedruck, der ja eigentlich dafür sorgt, dass explosionsartig Luft in das Ansatzrohr geleitet, nicht mehr ausreicht. Mögliche Folgen sind dann Veränderungen in der Stimmlage. Die Stimme klingt behaucht oder auch gepresst oder es kommt zu Schwankungen in der Tonhöhe oder der Lautstärke. Entstimmlichungen, also dass Ball wie Pall klingt, können auch vorkommen. Stimmzittern kann auch auftreten oder es kommt sogar zu Abbrüchen. Im schlimmsten Fall stellt der Phoniater eine Aphonie fest, was bedeutet, dass keine Stimme mehr erzeugt werden kann, weil der Nerv die Bereiche überhaupt nicht mehr versorgt. Der dritte Funktionskreis ist der velopharyngeale Funktionskreis. Durch das Gaumensegel oder auch Velum kommt es zum velopharyngealen Abschluss. Das Velum hat primär die Funktion, den Nasenraum vom Rachenraum zu trennen bzw. auch wieder zu öffnen. Dieser Abschluss ist nicht nur für das Sprechen wichtig, sondern er ist auch essentiell zum Schlucken. Auf das Sprechen bezogen bringt das Zäpfchen die Möglichkeit, zwischen oralen Lauten, wie zum Beispiel A, R oder J, und nasalen Lauten zu differenzieren. Für die Laute hm oder n verschließt sich das Velum und der Luftstrom wird unterbrochen. Man kann sich das aber nicht wie alles oder nichts vorstellen, denn je nach Lautklasse wird das Velum verschieden stark angehoben. Nasale und orale Laute liegen hier auf den entgegengesetzten Seiten des Spektrums. Aber dazwischen gibt es einige andere abgestufte Lautklassen. Man kann sich das Velum nämlich wie ein Ventil vorstellen, das für verschiedene Laute eine automatisierte Öffnung hat. Bei neurologischen Störungen kommt es zu verändertem Aktivitätszustand der Muskulatur. Wenn der Körper einen Grundtonus hat, der weder zu stark oder zu schwach ist, sondern genau angemessen ist, nennt man das Eutonen. Wenn der Körpertonus eher schlaff ist und die Stimme behaucht klingt, nennt man das Hypoton und das Gegenstück dazu ist Hyperton. Hier ist der Körpertonus spastisch, also verkrampft oder rigide, also versteift. Die Stimme klingt bei einem Hypertonen-Tonus gepresster. Davon sind nicht immer alle Muskeln betroffen, aber wenn das Velum sich nicht Euton verhält, kommt es zu Einschränkungen im velopharyngealen Funktionskreis. Je nachdem, ob der Tonus Hyperton oder Hypoton ist, kommt es zu Hypernasalität und Hyponasalität. Bei Hypernasalität ist zu viel nasale Resonanz vorhanden. Es entweicht zu viel Luft beim Sprechen durch die Nase und die Stimme klingt behauchter oder leiser, weil das Velum nicht richtig schließt. Bei Hyponasalität ist zu wenig Resonanz vorhanden und der nasale Luftstrom ist zu wenig beim Sprechen. Die Stimme klingt hier leicht gepresst und irgendwie verschnupft. Um die Funktion des Velums zu untersuchen, gibt es die AI-Probe und die Untersuchung auf das Kulissenphänomen. Bei der AI-Probe wird der Patient gebeten, schnell hintereinander die Laute A und I zu artikulieren. Wenn man dabei die Nase zuhält und es eine Klangveränderung gibt, wenn die Nase verschlossen ist, kann man davon ausgehen, dass eine Hypernasalität vorliegt. Das Kulissenphänomen zeigt sich auch beim Artikulieren mit dem Vokal A. Wenn man dabei sieht, dass das Gaumensegel sich zu einer Seite verzieht, kann man davon ausgehen, dass die Seite, auf die sich das Velum bewegt, gesund ist und die andere Seite ist gelähmt. Dann spricht man von Kulissenphänomen positiv. Der vierte und letzte Sprechfunktionskreislauf ist der Labio- und Linguomandibuläre Funktionskreislauf. Das klingt ganz schön komplizierend, meint aber einfach nur die Artikulation. Bei der Artikulation sind unzählige Muskeln beteiligt. Unter anderem sind das die periorale Muskulatur und die Kiefermuskulatur, die beide den Vokaltrakt modulieren können. Was nichts anderes bedeutet, als den Mund so zu öffnen, zu schließen, zu verändern und zu verkürzen, dass Laute gebildet werden können. Dazu kommt dann noch die Zungenmuskulatur, wobei die in zwei Bereiche geteilt ist. Die äußere Zungenmuskulatur, die die Zunge bewegt, und die innere Zungenmuskulatur, die die Zunge verformt. Wenn es zu einer neurogenen Störung kommt, kann es zu Veränderungen in der Artikulation kommen. Hier spricht man von einer zurückverlagerten oder einer vorverlagerten Artikulationsbasis. Die zurückverlagerte Artikulation entsteht aus einer Hypertondysarthrie. Die Artikulation klingt geschlossen, denn der Kiefer ist verengt und die Zunge ist retrahiert, also zurückgezogen. Konsonanten und Vokale sind dabei schwer zu differenzieren. Bei einer vorverlagerten Artikulation klingt die Artikulation offen. Das passiert meist durch eine Hypotonodysarthrie, weil der Tonus verringert ist. Deshalb ist der Kieferwinkel offen und die Zunge liegt in vorverlagerter Position. Die Artikulation ist auch hier wenig differenziert und vor allem plosive und frikative klingen nicht scharf genug. Das ist so der Gesamteindruck, den man hat, wenn man einen Dysarthriker hört. Auf Lautebene gibt es aber auch Auffälligkeiten, Die Artikulation einzelner Laute kann nämlich übersteigert, also forciert oder reduziert klingen. Das nennt man dann lenisiert. Auch kommt es zu Problemen mit Stimmhaftigkeit. Das werden nämlich zum Beispiel Laute, die eigentlich stimmhaft sind, bei einer Hypoton-Dysarthrie stimmlos artikuliert, weil der Körpertonus einfach nicht stark genug ist. Die Prosodie ist nicht direkt ein Sprechfunktionskreis, aber wenn man die Artikulation betrachtet, ergibt es auch Sinn, die Prosodie mit einzubeziehen. Wie immer ist hier ein komplexes Zusammenspiel der peripheren Artikulationsorgane und der zentralen sprechmotorischen Planung nötig, damit die Prosodie möglichst natürlich klingt. Beim Beurteilen der Prosodie wird untersucht, ob das Sprechtempo beschleunigt oder verlangsamt ist, und die Betonung wird auch untersucht. Es kommt hier nämlich oft zum skandierenden Sprechen, also jede Silbe klingt irgendwie einzeln und stockend. Außerdem sind Dysarthriker bekannt für Silbenasynchronie. Das bedeutet, dass die unbetonten und die betonten Silben nicht ausreichend differenziert werden. Pausen werden bei manchen Patienten zu lange gesetzt oder zu kurz gehalten. Schwierig fällt oft auch die Modulation der Stimme bzw. die Intonation. Und wenn wir uns unterhalten, ist es eigentlich ja so, dass wir die Intonation nutzen, um Fragen oder Aussagen zu kennzeichnen. Und bei Dysarthrie fällt genau das oft schwer, weil das Sprechen einfach monoton klingt und die generelle Satzmelodie vermindert ist. Es kann natürlich auch passieren, dass die Intonation einfach nicht passt, weil die Stimme falsch moduliert wurde. Das war's mit den Sprechfunktionskreisen. In der nächsten Folge erzähle ich euch was über die verschiedenen Dysarthrieformen.